und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
Und ich bin Michael.
Und wir müssen mal wieder auf etwas hinweisen, so wie wir das eigentlich jede Folge zu Anfang machen. Wir sind mal wieder live.
Ja, allerdings jetzt nicht so, wie ihr das, also natürlich so, wie ihr das hört, liebe Menschen im Chat, aber oder auch außerhalb des Chats. Wie war das? Man muss diese Zahl, die da unten angezeigt wird, immer mal 2 und dann durch 5 plus 8 und sonst was nehmen, um die Leute, die da mit zuschauen und die sich nicht eingeloggt haben, zu denken, ne?
Da gibt's ist das so?
Eine Formel zu.
Ich weiß das doch nicht.
Ich glaube, die Twitch zeigt dir dann halt einfach die Leute an, die eingeloggt sind und die zuschauen.
Ja, genau. Was mit denen, die nicht eingeloggt sind?
Also nein, andersrum. Ich glaube, Twitch zeigt ja einfach alle Leute an, die zuschauen. Aber
ja,
da müsste ich dann einfach nochmal recherchieren, ob dem so ist oder nicht. Das heißt, wie Michi gerade schon gesagt hat, wir haben auch live zuschauende Personen hier. Es könnte also sein, dass hin und wieder mal eine Frage reintingelt. Das war zumindest das letzte Mal so. Und dass wir dann auch darauf eingehen. Aber wir versuchen euch, also euch zuhörende Personen, die jetzt nicht live hier vor Ort sind. Warum nicht, könnte man an der Stelle auch so direkt fragen.
So ist ja immerhin kein Samstag, da hat man Zeit, ne?
Ja, eigentlich hat man da Zeit, so. Was ich sagen wollte, ist, wir versuchen natürlich die On-Demand-Hörenden, wenn man das so ausdrucken möchte, so ein bisschen
souveränes Nachhören.
Genau, ja. So ein bisschen von dem Twitch-Geplänkel zu verschonen. Das heißt, dass euch das nicht zu sehr auf die Nüsse geht und dass da auch jetzt nicht zu viele Interaktionen mit dem Chat passieren, die ihr nicht versteht. Das ist, finde ich bei Podcast-Aufnahmen, die über Twitch gemacht werden, immer so ein bisschen, weil dann wird irgendwie ohne vorzulesen, was da überhaupt im Chat passiert ist, darauf reagiert und als Person, die das Ganze als normalen Podcast hört, kriegt man nicht mit, was passiert. Das ist dann immer so ein bisschen frustrierend. Das wollen wir euch ersparen auf jeden Fall.
So ist es. Außerdem, was wir euch nicht ersparen wollen, was ihr euch nicht ersparen solltet, möchte ich sagen, ist eine Kleinigkeit, eine Großigkeit eigentlich, der ihr mal folgen solltet, an die ihr euch mal anhängen solltet. Und das ist unser neuer Klappkatapult-Newsletter. Ja, Link, den wird unser lieber Moderator, dessen Namen ich immer noch nicht gerne ausspreche, seinen Namen kenne ich und das ist auch cool und so, aber dieses Ding, was er da als Alias benutzt, ich weiß ja nicht, gleich in den Chat posten und ich werde es euch dann in die Shownotes packen. Und zwar haben wir einen Newsletter, mit dem wir euch Bescheid sagen werden, dass und welche Bücher bald rauskommen. Und ich sage es mal so, da kommt bald was. Ne? Bald kennt ihr von uns, kann auch mal ein Jahr dauern, aber wir haben Pläne.
Das ist genauso wie mit Koboldsmar. Ja, da geht's bald weiter.
Ja, wenn ihr nicht aus dem Arsch kommt. Ja,
was heißt wir? Also du meinst, du möchtest erst so weit spielen, dass die aktuelle Staffel fertig ist und dass wir das
so
dann
wurde es sich gewünscht.
Ja, und so machen wir das auch. Also für alle, die gebannt auf Koboldsmar warten, übrigens findet ihr natürlich auch den Link zum Newsletter in unseren Shownotes. Also für alle, die jetzt gebannt auf Koboldsmar warten, die Aufnahmen laufen schon und wir sind bei der aktuellen Staffel auch schon relativ weit. Das heißt, es kann gar nicht mehr so lange dauern. Es ist auf jeden Fall was in der Pipeline. Und ich glaube, also wir haben gestern tatsächlich eine Folge aufgenommen und laut Michi, ja, der unser Spielleiter ist, sollte das dann auch, wenn die nächste Aufnahmesession ansteht, auch mit der Staffel soweit sein. Also wir nähern uns dem Ende. Oder dem großen Finale der Staffel, um das mal so auszudrücken.
Ja, dem großen Finale, ne? Wir haben die Kämpfe schön eingekürzt, dadurch dürfte das eigentlich, aber schauen wir mal.
Welche Kämpfe?
Ja, nein, die Physik der Kämpfe ist ja egal.
Ach so, meinst du das? Du meinst die Kämpfe im Generellen?
Ja.
Okay, gut.
Aha. Ah, da ist jemand ja noch gerade rechtzeitig, bevor es ins Thema geht, reingejazzt hier. Das ist,
ja. Also wir interagieren hier weiter mit dem Twitch-Chat. Ja. Vielleicht können wir an den Twitch-Chat nochmal eben verlautbaren. Wir sind schon in der Folge und sind jetzt fast mit dem Vorgeplänkel durch. Genau.
Wir hatten keine E-Mail. Twitch-Chat ist ein ähnlich schwieriges Wort wie abendländisches Schisma, über das wir jetzt nicht sprechen werden.
Ich finde das Wort Schisma sowieso so ein bisschen, weiß nicht. Hätte ich anders gewählt, aber das hat sicherlich irgendeinen lateinösischen Anspruch oder sowas.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Das müsste ich jetzt nachgucken, aber du kannst ja mal eine Anmoderation machen und ich finde derzeit raus, was schieß mal, wo das herkommt.
Das ist sehr schön. Und zwar, wie der Titel schon verlautbaren lässt, wollen wir heute über die Zeit sprechen, in der die Päpste, also Plural, Rom den Rücken gekehrt haben.
Also nacheinander, ne?
Na ja, also es gab nicht
Es gab auch mal eine Zeit, in der es mehrere Päpste gab, über die sprechen wir auch noch. Und das ist genau dieses abendländische Schisma, von dem Michi jetzt gerade gesprochen hat und wo der jetzt gerade noch mal kurz die Namensherkunft, ja, recherchiert.
Ja, das aber, kommt, also das kann ich jetzt mal eben hier, ne, wenn man schon mal mit Bindestrichen einquetscht, dann kann man auch mal eine ganze Aussage dazwischen stecken. Und zwar kommt das vom altgriechischen Schisma, also wie in Dornröschen, ne, und das bedeutet Spaltung oder Trennung. Und dann ist auch klar, ne? Und im Deutschen ist man dann halt irgendwann hingegangen und gesagt, nee,
kriegen wir nicht hin. Die deutsche Zunge kann das nicht.
Genau. Ne, ja. Dornröschen können wir ja auch nicht aussprechen.
Da habt ihr sicherlich schon mal von gehört. Da gab es dann einen Papst und einen Gegenpapst. Die waren natürlich auch örtlich getrennt. Das stelle ich mir ansonsten relativ witzig vor, wenn die im Papstpalast im Vatikan, so, weißt du, Tür an Tür.
Ja, da wird sich Formosus, sein Diakon, auch feste freuen, wenn er das.
Da hat man dann, weißt du, so morgens beide so im Morgenmantel kommen aus der Tür, müssen sich einen Bart teilen und dann kommt so ein, oh, nicht du schon wieder, ey.
Ja, nee, Herr Diakon, sagen Sie bitte.
Ja, genau.
Die möchte gern Papst da vorne.
Beim Frühstück morgens, der eine möchte Spiegelei, der andere möchte, jetzt habe ich den englischen Ausdruck, Rührei, ich wollte gerade Scrambled Egg sagen. Ich bin ja so international. Ja, und dann, da gehen die Streitereien schon los. Weil man das nicht wollte, hat man sich überlegt, ne, es macht Sinn, dass der Gegenpapst räumlich getrennt ist. Der saß meistens dann auch in Avignon. Aber es gab auch Zeiten, in denen der ganze Papst,
also der Richtige, der also Richtige. Je nachdem. Also es gab ja auch Zeiten, in denen der seiner Meinung nach Richtige in Avignon saß, aber es gab eben auch Zeiten, wo der Einzige, so könnte man es vielleicht sagen, der einzig Papst wahre. In Avignon saß.
Im französischen Avignon.
Genau, das waren Zeiten von 1309 und 1376 oder 77. Da ist man sich nicht ganz einig, ob man, wie heißen die beiden nochmal?
Man hört ihn blättern, also das gehört
ja,
heute
gesagt,
so ein bisschen zum Programm.
Ja, richtige Literatur, das ist dabei. Genau, ob Gregor oder Urban jetzt der letzte Papst in Avignon war, aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal müssen wir nach Avignon hinkommen, oder?
Ja, wir müssen erstmal nach Avignon hinkommen und wie das hier Tradition ist, kartenonkeln wir jetzt so ein bisschen. Das heißt, ich beschreibe euch mal ganz kurz, wo Avignon denn überhaupt liegt. Das macht nämlich, wenn man sich das anguckt, schon irgendwie Sinn, warum ein Papst denn ausgerechnet dahin geht. Also wie gerade schon gesagt, Avignon liegt in Frankreich, in Südfrankreich. Und zwar im Dreieck mit den Städten Montpellier und Marseille. Das heißt, von Rom ist das schon ein gutes Stück. Also man müsste jetzt entweder mit dem Schiff, da liegt aber dann Korsika in der Mitte.
Ja, muss im Weg. Kreis fahren.
Oder du fährst halt an der italienischen Küste entlang.
Und war eine schöne Tour.
Ist eine schöne Tour. Bis du dann irgendwann mal französisches Staatsgebiet betrittst und in Nizza ankommst. Und da kannst du dann vielleicht, wenn du willst, irgendwie mal, kannst auch noch bis Marseille fahren und dann mal nach Norden abbiegen. Also das ist ja, so.
Es ist hier schön. Pisa, Genua, Nizza, Toulon, Marseille und dann Avignon.
Ja, es sind so gute 50 Kilometer Luftlinie nördlich, nicht direkt nördlich, nordwestlich von Marseille. Dann habt ihr mal eine ungefähre Verortung des Ganzen. Ja. Aber warum überhaupt Frankreich? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage oder eine ganz wichtige Frage. Und warum nicht mehr Rom?
Ja, wir können, glaube ich, das ist das Wichtigste, damit anfangen, über Rom zu sprechen. Ne? Also warum ist Rom denn ein Problem? Was ist in Rom, beziehungsweise was kommt nach Rom, das es für Päpste unangenehm macht, da zu sein? Ich würde sagen, Kaiser können das.
Kaiser? Ja, das ist ja immer so ein, gerade im Mittelalter. Also wir befinden uns hier im Mittelalter.
Ach stimmt, wir müssen mal, ich hatte doch gerade gesagt, 1309 bis 1376, ne? Also genau. Wir sind jetzt kurz vor 1309.
Genau. Gerade im Mittelalter ist da ja so eine Hassliebe, die dann da häufiger aufkommt zwischen dem möglicherweise Kaiser, das ist auch so eine interessante Sache, und dem Papst, weil der Papst dafür sorgen kann, dass der König des Heiligen Römischen Reiches auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden möchte. Das bezieht sich natürlich alles irgendwie noch auf den römischen Kaiser, ne?
Das ist korrekt, aber wir werden in dieser Folge lernen, dass es nicht mehr unbedingt der Papst ist, der den Kaiser zum Kaiser macht, denn, wenn gerade kein Papst in Rom ist, kann man auch andere Römer nehmen und fragen. Das funktioniert scheinbar ganz gut, da kann man sich auch verkaisern. Aber ihr hört schon, wenn gerade kein Papst in Rom ist, andere Römer, das ist die Gemengelage. Wir haben zum einen den Kaiser, der in Italien rummacht, das ist in dem Fall ein Stauferkaiser. Und dann haben wir den römischen Stadtadel bzw. die umliegenden Adelsrepubliken in Italien, ganz besonders vorne mit dabei ist da Mailand, das scheinbar das Papsttum ein wenig genervt hat. Und wir haben eben den Papst auf der weiteren Seite, der dann auch noch unter oder wegen dieser Gegensätze zu den Italienern und zum Papst immer mehr in die Nähe von Philipp dem Vierten, Philipp dem Schönen, wenn ich mich recht entsinne.
Oh ja.
Oh ja. Von Frankreich. Hast du vielleicht ein Foto von ihm?
Hat er mal ein Passfoto? Den habe ich tatsächlich jetzt nicht mit erwischt, aber den blenden wir natürlich in den Shownotes ein. Also,
so nämlich. Ne? Also ihr könnt auch jetzt live in die Shownotes gehen. Da habe ich eine Büste von ihm. Das ist, er grinst ein bisschen schwierig, aber.
Ja, vielleicht nimmst du diese Ölmalerei, das wäre was. Ja.
Vielleicht, Ölmalerei?
Vielleicht an alle ZuhörerInnen, die uns live folgen. Vielleicht kann
die ist von 1837, das kannst du gerade vergessen.
Und der sieht aus wie Farquaad aus Shrek.
Ja, aber guck dir doch mal dieses Gesicht da auf der Grabbüste an. Das ist wenigstens halbwegs zeitgenössisch, da war er gerade erst tot. Und er guckt halt auch schon irgendwie, als würde ihm ein Furz quer sitzen.
Ja. Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass vielleicht unser lieber Moderator, also jetzt für alle, die live über Twitch folgen, einmal unsere Shownotes in den Chat hauen kann, dass die Leute da folgen können und da live quasi schon sehen können, wie der Ganze aussieht. Ich packe euch den aber auch noch mal eben kurz hier live in den, wenn ihr mir einen Moment gebt, packe ich euch den auch noch mal live hier in den Stream. Das Ganze ist jetzt ein bisschen unsortiert, aber da müssen wir jetzt alle mit leben. Das ist er nicht. Da ist er doch. Nee. Ja, hat sich noch nicht aktualisiert, das ist natürlich schade. Das ist ein gutes Learning für uns, dass das anscheinend nicht so schnell geht und dass man das besser vorbereiten sollte, aber gut, sei es drum. Dann müsst ihr leider
wenn
einmal...
Wenn du einmal Learning sagst, fliegst du hier raus, ne? Ist dir klar.
Dankeschön. Ich habe schon darauf gewartet, dass da so ein kleiner Widerspruch kommt. Aber gut, dann verweisen wir auf unsere Shownotes, ecke-hansaring.de. Wie gesagt, vielleicht kann der Rommel das mal eben kurz in den Chat hauen. Und da findet ihr dann auch ein Bild verlinkt von Philipp dem Schönen. Was hat er denn jetzt überhaupt damit zu tun, außer dass er gut aussah? Ja,
also folgendes. Papst und Kaiser und Philipp und Römer, das sind unsere heute wichtigen Leute. Philipp, der wird irgendwann den Namen wechseln zu Philipp dem Fünften und Philipp dem Sechsten, wobei Philipp der Fünfte nicht so lange dran ist, dass er wirklich interessant wird. Wurscht. Kann man eigentlich sagen, es geht immer französische Krone auf der einen Seite, deutsche Krone, die da in der Zeit ein bisschen Probleme hat, auf der anderen Seite. Und jetzt ist es so, dass Philipp eigentlich erstmal der schwierigere Kandidat für den Papst ist, und zwar für den Papst Bonifatius den Achten, der in Tradition von Gregor dem Siebten und Innozenz dem Dritten, die ganzen Namen und Nummer müsst ihr euch eigentlich gar nicht merken, wichtig ist, alle Päpste sozusagen vor diesem Exil in Avignon, die hatten einen Konflikt mit Philipp dem Vierten, weil Philipp der Vierte gesagt hat, meine Krone kommt von Gott, ich bin der allerkatholischste König, der Titel kommt zwar erst, so viel ich weiß, später, aber der Punkt ist, wir sind die allerbesten, wir sind nochmal cooler als der Papst, was unseren Katholizismus, unsere Gläubigkeit angeht. Und im Endeffekt ist es immer die Frage, wer hat jetzt mehr Macht, wer hat das Primat, die geistliche Macht oder die weltliche? Und Philipp sagt halt natürlich, weil er weltlicher Herrscher ist, naja, das ist jetzt nicht so komplex zu beantworten für mich. Ich bin von Gottes Gnaden hier, das ist erblich, das ist einfach. Was ihr da mit eurem Wählen macht, keine Ahnung. Außerdem bist du ja nur Bischof von Rom, was soll das eigentlich alles? Und der Papst, in dem Fall eben Bonifatius VIII, sagt, hakt's, hier ist die Bulle unam sanctam. Ne?
Ja, es ist so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen mit dem Hexenhammer zu vergleichen, aber auch irgendwie nicht. Aber so ist es aus selbem Antrieb verfasst worden. Ne? Da war einem richtig schön der Draht durch die Mütze gegangen.
Ja, genau. Also Unam Sancta meint eine heilige Kirche. Das ist so alles so ein bisschen, das ist ja so ein mittelalterliches Küchenlatein. Aber der Punkt ist, da steht halt drin, ja, der Papst hat halt hier eben die Mütze auf und was der Philipp da macht, ist mir relativ egal. Ich kröne hier Kaiser und Könige, das ist von, also ich habe hier die höchste Gewalt, die höchste geistliche Gewalt und die geistliche Gewalt steht über der weltlichen, über der königlichen Gewalt. Philipp hat jetzt zieht sich den Schuh nicht an, kann man vielleicht sagen, sondern sagt, ja gut, das kannst du so meinen, Herr der Christenheit und Papst, ich sehe das als heretisch an.
Ja, ich möchte da an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken, um das zu erklären oder um das weiter zu erklären. Der Papst möchte sich damit nicht in weltliche Belange tendenziell einmischen. Tendenziell schon, aber nicht immer. Ja, das heißt jetzt nicht, dass der sagt... Er möchte
einfach nur sagen können, was Phase ist.
Genau. Wenn es drauf ankommt, möchte er sagen, und das finde ich, an einer Stelle wird das ganz gut formuliert, er sagt halt, die weltlichen Herrscher herrschen für den Papst oder für das Geistliche. Ja, das erklärt es, glaube ich, ganz gut. Also das meint im Grunde, ja, wenn einer das letzte Wort hat, dann ist es Gott und somit auch Gottes Stellvertreter auf Erden. Das heißt nicht, dass der Papst jetzt hingeht und irgendwelche, ja, weltlichen Gerichte aufmacht oder so. Aber er möchte im Zweifel am längeren Hebel sitzen, wenn es dann um Entscheidungen geht, die ihn direkt betreffen, beziehungsweise die in seinem Interesse liegen.
Ja, da geht es halt ganz viel eben darum, wer ist vielleicht ungeeignet als König. Es geht immer mal wieder darum, wer sitzt denn Bischöfe ein. Ja, das wird auch gleich nochmal interessant, wie ist das überhaupt mit den Kardinälen und so. Solche Fragen sind es immer wieder, die dann eben Probleme machen und wo der Papst eben genau das letzte Wort haben möchte. Einfach, es sollte klar sein, wer hier die Mütze aufhat, und zwar die größte Mütze, und das ist der Papst. Philipp lässt sich das nicht bieten, beschuldigt den Papst der Häresie, lässt sie ihn in seiner Sommerresidenz tatsächlich sogar kurz festnehmen, und das hält der zu dem Zeitpunkt schon etwas Gealterte. Und mit etwas Gealterte meine ich, der Mann ist...
Ich glaube, der war 69 zu dem Zeitpunkt.
68, 69 Jahre alt, genau. Ja, das hält er jetzt nicht mehr so gut aus. Kommt noch zurück nach Rom von seiner kleinen Verhaftung in der Sommerresidenz. So schlimm kann es also nicht gewesen sein. Reißt dort aber dann die purpurbeschuhten Hufe hoch. Wird kurzzeitig ersetzt durch Benedikt den 11., den ihr gleich wieder vergessen könnt. Denn interessant wird es erst ab 1305 mit Clemens dem 5., dem ersten Papst, der nicht mehr diesen Gegensatz zum französischen König führt, sondern der sich jetzt immer mehr im Gegensatz zu den Staufern zum deutschen Heiligen Römischen, also deutsch geführten Heiligen Römischen Reich begibt. Das ist nämlich so, dass Clemens der V. Gewählt wird von einem Kardinalskollegium von ursprünglich 19, dann durch Krankheit nur noch 15 Kardinälen, von denen zum einen einige schon Franzosen sind, zum anderen einige französisches Geld bekommen und zum dritten, die sich nicht so besonders gut einigen können. Die sind 11 Monate unterwegs, um sich das auszudenken, wer denn jetzt Papst werden kann, und suchen sich dann Bernard de Gott, den Erzbischof von Bordeaux, aus. Wie gesagt, da hatte Philipp seine Fingerchen im Spiel. Es ist aber auch so, dass die sich nicht einigen konnten und irgend so einen Verlegenheitskandidaten brauchten. Diesen Verlegenheitskandidaten haben sie sich dann eben in Frankreich gesucht, weil das Geld aus Frankreich so schön floss. Naja, ja. Und Philipp hat sich da schon jemanden, also hat da einen kompetenten Mann ausgesucht, ne? Aus Philipps Sicht jetzt.
Definitiv. Also man könnte sich jetzt ja auch fragen, Moment mal, wieso? Also wir haben jetzt den Vorgänger Bonifatius, der da eben in seiner Privatvilla kaputt geknüppelt wird, muss man eigentlich so sagen. Also die sind da wirklich eingedrungen und haben ihm im Zweifel den Knüppel über den Kopf gezogen und haben ihn ausgelacht und so weiter. Das hat auch nur funktioniert, weil sich unser lieber Philipp mit einigen italienischen Adligen zusammengetan hat und die dann mal gesagt haben, ja komm, wir mögen die Familie des Papstes wegen territorialen Streitigkeiten sowieso nicht. Wir wissen, dass er da in seine Sommerresidenz will, dementsprechend können wir da auch mal dran gehen und dem mal eine Lektion erteilen. Ob der dabei sterben sollte, weiß ich nicht, war denen dann wahrscheinlich auch relativ egal. Jetzt könnte man sich fragen, okay, der Papst hatte die ganze Zeit Streit mit Frankreich, warum landen wir denn jetzt am Ende in Avignon? Und an dem Punkt setzen wir jetzt wieder ein, an dem Punkt sind wir jetzt wieder bei Clemens dem 5. Klar, wenn man in irgendeiner Weise Einfluss darauf nehmen kann, wer der nächste Papst wird, aus Philipps Sicht, dann macht man das natürlich und dementsprechend ist das auch richtig schön, wenn das ein Franzose ist.
Ja, man hat jetzt einen Franzosen, der eigentlich eben in, wo ist es? Bordeaux, hatte ich gerade gesagt? Hatte ich gerade Bordeaux gesagt? Ich hatte bestimmt Bordeaux gesagt. Genau, der eigentlich in Bordeaux Erzbischof ist, der nicht mal Kardinal ist, den nimmt man sich. Der hat aber gar keine Lust mehr, nach Rom zu kommen. Der weiß genau, in Rom regiert nominell der König oder Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. König zu dem Zeitpunkt nicht, ja. König. Albrecht der Erste. Der ist ein Gegner der Franzosen.
Na klar.
Philipp IV. Hat eigentlich keine Lust auf die Macht des Heiligen Römischen Reiches direkt an seiner Grenze und hat auch schon eine Idee, aber da kommen wir gleich noch zu, wie man das vielleicht, sagen wir mal, zum eigenen Interesse einhegen kann, damit der Macht des Reiches. Das zweite ist, es ist ja auch weit nach Rom. Ist ja total unangenehm, man muss reisen, man sitzt in Bordeaux, gibt es da nicht eine andere Kirche in der Nähe. Und das dritte ist natürlich, die italienischen Stadtstaaten, die haben kein Problem mit dem vorherigen Papst, dem Bonifatius dem 8. oder dem Benedikt dem 11. gehabt, sondern die haben ein Problem mit dem Papsttum an sich, mit dem Vatikanstaat, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt mit dem Kirchenstaat, also mit dem Ort und den Ländereien, die der Papst, die Kirche halten. Da geht's drum. Welche Ländereien? Wie ist es mit Bologna zum Beispiel? Mailand schielt mit einem Auge auf Bologna. Diese Probleme, die innerrömischen Probleme zwischen Papst und römischem Senat, den es da noch gibt, der anders zusammengesetzt ist, anders funktioniert, aber im Endeffekt immer noch die Stadt regiert. Diese Probleme sind die Italiener dazu bewegen, immer gegen das Papsttum zu opponieren, was unserem jetzt bald Clemens dem 5., unserem Herrn de Gott.
Ja, also ist sein weltlicher Name vorher gewesen.
Genau, eben. Einfach dazu bewegen, sich eine schöne Kirche in Lyon zu suchen und sich dort zum Papst krönen zu lassen. Was ein erster Schritt ist, um zu zeigen, ich bin Papst mit gutem, starkem französischem Rückhalt. Ich arbeite im Sinne von Philipp dem 4. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, naja gut, also Lyon habe ich mich krönen lassen. So schön war die Kirche nicht. Wo steht denn eine schöne Kirche?
Ach, Avignon?
Ja, könnte man mal, um es in den Worten des Chats zu sagen, Homeoffice machen.
Das ist ein guter Ansatz. Also ich fand, da war der seiner Zeit einfach schon voraus.
Durchaus, ja. Ich meine, die hatten ja auch die eine oder andere Seuche, die das auch rechtfertigen konnte. Insofern kann ich nachvollziehen, ja.
War das der Papst, der mit diesen beiden Riesenfeuern neben sich in Avignon gesessen hat, oder war das ein Nachfolger?
Das weiß ich nicht. Das steht in meiner Literatur nicht drin. Ich kenne aber das Bild. Ist ein schönes Bild.
Ah, okay. Gut, das
aber nee, Quatsch. Nee, kann nicht sein. Das muss.
Oder war das schon gegen Papst im Schisma?
Nee. Wir sind ja, warte mal, schwarzer Tod. Nicht, dass ich jetzt ein falsches Wort sage. Schwarzer Tod. Pest. 1346, genau. War jetzt auch bei so 1346, 47. Das dürfte wahrscheinlich Clemens 6, nicht Clemens 5
gewesen. Ja, der war auch so ein bisschen so ein Partypapst, glaube ich.
Irgendwie Papst seit 1342. Genau, über den können wir gleich noch sprechen. Auf jeden Fall sagt Clemens 5, nicht Clemens 6, nicht der mit den Feuern. Ach ja, also Homeoffice, Avignon. Ja, hier ist ein schöner Bischofspalast, da kann ich mich reinsetzen. Machen wir mal entspannt. Außerhalb von Frankreich wird das als babylonische Gefangenschaft der Kirche gesehen. Finde ich ein sehr schönes Bild.
Ja,
das ist. Innerhalb der französischen Kirche führt das zu vielen Beförderungen, denn das, was Clemens der V. mit als erstes macht, ist erstmal so ziemlich jeden und alle, die er irgendwie finden kann, zu Kardinälen zu machen, indem er 9 neue französische Kardinäle ernennt, womit halt klar ist, okay, wir hatten vorher ein Kollegium aus 15 Kardinälen. Wenn ich jetzt da 9 Franzosen dazu hole, dann habe ich 24 Kardinäle, von denen ein Drittel mindestens sicher für die französischen Ideen, für den französischen nächsten Papst auch als Franzosen stimmen wird. Das wird immer noch nicht hundertprozentig einfach, aber ich meine, das löst sich ja auch langsam, aber sicher biologisch.
Aber ich muss da an der Stelle nochmal einhaken. Ich war immer, vielleicht ist das aber auch nur nicht mal gefährliches Halbwissen, ich war immer der Meinung, das geht gar nicht. Was? Heutzutage ist es doch eigentlich so, dass das Kardinalskollegium recht international aufgestellt ist, oder nicht? Ich glaube nicht, dass du mehrere Kardinäle aus einem Land hast. Oder ist das nur irgendwie.
Doch, du hast mehrere Kardinäle aus einem Land. Das ist überhaupt kein Problem.
Okay, dann habe ich das immer falsch verstanden. Ich dachte, das wäre mit Absicht so, dass viele Länder repräsentiert sind. Aber gut, das ist jetzt ja auch noch, das war jetzt auch vor gut 1000 Jahren, worüber wir hier jetzt sprechen, oder 800. Also dementsprechend weiß ich nicht, ob sich da die Gegebenheiten entsprechend verändert haben. Ich glaube, man hat heutzutage eine größere Diversität im Kardinalskollegium als zu dieser Zeit, wo dann halt unser Clemens mal gesagt hat, so, ich kann sowieso nur, also nicht nur Französisch, aber es ist meine Muttersprache, wäre das auch schön, wenn ich mich auch gepflegt auf Französisch unterhalten kann. Was er dann aber macht.
Wir können mal eben kurz gucken, ne? Also wir haben mit Gerhard Kardinal Müller, Rainer Kardinal Wölki, Walter Kardinal Brandmüller, Reinhard Kardinal Marx und Walter Kardinal Kasper.
Also wir haben sehr viele deutsche Kardinäle momentan.
Friedrich Kardinal Wetter, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 6 Kardinäle aus Deutschland. Wir haben mehr Kardinäle aus Brasilien aktuell, wenn ich es richtig sehe. Aber genau, also
das hat nichts mit der Landeszugehörigkeit oder der Nationalität zu tun.
Aber da geht es einfach nur auch. Also es gibt sehr viele italienische Kardinäle.
Ja. Gut, dann haben wir das an der Stelle auch geklärt. Dann war es in meinem Fall nicht mal gefährliches Halbwissen, sondern einfach nur Quatsch, wie ich schon vermutet habe. Wir kehren zurück zu Clemens dem V. Was er gemacht hat, was Philipp so ein bisschen gegen den Strich ging, beziehungsweise der französischen Krone gegen den Strich ging, wir haben da ja immer noch das Problem aus dem Heiligen Römischen Reich, zumindest diese kleine Rivalität. Und da haben wir dann ja vorher einen Albrecht.
König
der
Albrecht
der Erste. Albrecht,
soviel ich weiß.
Albrecht der Erste. Und danach gab es auch keinen mehr, ich glaube auch. Und der hat sich so ein bisschen nicht von selbst erledigt, aber der ist erledigt worden. Der ist durch Mörderhand gefallen.
Ja, also von wem der erledigt worden ist, ist nicht ganz so klar. Interessant ist aber, wer sich hinterher um den Posten beworben hat, sagen wir es mal so.
Ja. Ein Schelm. Ja, und zwar Karl von Valois, weil wir befinden uns hier im französischen Herrscherhaus Valois. Und wer ist dieser Karl? Ja, der ist Bruder von Philipp, also vom aktuellen französischen König. Ist klar, dass man ja da dann mal gerne seinen Bruder im Herrscher, in der Herrscherlinie des Heiligen Römischen Reiches platzieren möchte.
Ich sagte ja gerade schon, ja, man hätte die Grenzstreitigkeiten einfach ganz entspannt beenden können an der Stelle. Ja, das ist ja auch nur ein Angebot, einfach um nochmal so ein bisschen Ruhe auch an die Grenze zu bringen.
Ich kann es spoilern, hat nicht ganz funktioniert, denn die Fürsten und Kurfürsten waren da etwas anderer Meinung. Die
das
haben.
Größte, ja, also das größte Problem ist halt, du hast ja die drei geistlichen Kurfürsten, Köln, Mainz, Trier. Und eigentlich war halt Philipp davon ausgegangen, ja, Köln, Mainz, Trier, wir haben hier einen Papst. Papst sticht Bischof, den mal durch. Dummerweise hatte sich auch jemand anders beworben, der den du gleich erwähnen möchtest, nämlich der Bruder des Trierer Erzbischofs.
Da ist, ich habe gerade versucht, eine Analogie zu finden, da ist Blut dann doch dicker als Weihwasser oder so.
Ja, kann man so nennen.
Kann man so nennen. Wir sprechen von Heinrich von Luxemburg und du hast es gerade schon gesagt, der ist Bruder vom Trierer Erzbischof, der dann dafür sorgt, dass dieser Heinrich auf den Schild gehoben wird. Also der Tradition nach eben gehört das zu diesem Krönungsritus. Und jetzt geht unser Papst Clemens hin und sagt, ja, ist halt so, ich weiß, du willst jetzt auch Kaiser werden, komm, ist okay. 1312 krönt Clemens der V. Heinrich den VII. Dann auch zum Kaiser. Also er krönt hier Heinrich von Luxemburg zum Kaiser Heinrich den VII.
Übrigens nicht selber, ne? Nee. Weil Rom liegt ja im Reich. Das Reich ist ja gerade barbar. Da geht man ja nicht hin, man ist ja im Homeoffice, deswegen hat er einfach drei von seinen Jungs, die halt noch, also er hatte ja das Kardinalskollegium zwar um ein Drittel Franzosen erweitert, aber da waren ja noch zwei Drittel andere Leute und von denen die meisten italienischer Herkunft und drei von denen hat er eben zu Legaten ernannt und gesagt, komm, ihr seid zu dritt, ihr kriegt das hin, ja, dreimal ein Drittel Heiligkeit ist auch in Ordnung, Abfahrt, macht ihn mal eben zum Kaiser. Hat geklappt, war Philipp jetzt nicht hoch begeistert von, aber was soll man machen, der Typ ist immer noch eigentlich ein eigener Herrscher, er ist ein eigener geistlicher Herr, der ist der Papst, dem kannst du jetzt auch nicht jederzeit und immer wieder vor den Karren fahren. Klar, man kann mal einen Papst irgendwie in seinem Sommerpalast einsperren, aber wenn man ihn schon selber mitgewählt hat, mehr oder weniger, dann ist das ja auch schlechter Stil. Dementsprechend hält Philipp sich zurück. Philipp hält sich auch zurück, obwohl ihm da wahrscheinlich, ja, verfahrensmäßig, zumindest, es hat ihn ein wenig genervt, gehe ich mal von aus, dass Philipp die einen Prozess nicht durchgezogen bekommen hat, den er eigentlich schon länger hatte durchziehen lassen wollen. Und zwar den Prozess gegen Bonifatius den 8. Wir erinnern uns, der Typ, mit dem er sich wirklich in die Haare bekommen hatte und der Typ, mit dem er, den er auch in seiner Sommerresidenz hatte aufsuchen lassen. Und dieser Bonifatius sollte das gleiche Schicksal erleiden wie unser schon lange bekannter Freund Formosus. Ja, ihr erinnert euch und habt vielleicht Tassen von ihm. Der sollte nämlich auch posthum herisiert, zerhackt und in den Tiber geschmissen werden oder wenigstens irgendwas Ähnliches, nämlich als Ketzer durch ein Konzil von Kardinälen verurteilt werden. Und Clemens der Fünfte hat immer mal wieder geguckt, sagen Sie mal, die Beweissicherung. Können wir da nicht nochmal was machen? Können wir da nicht nochmal gucken? Irgendwie vielleicht hier die, also haben wir denn schon alle Fingerabdrücke? Nicht? Ja, dann entwickelt doch mal ein Verfahren. Ja? Wenn ihr das habt, dann können wir uns nochmal zusammensetzen, dann können wir da auch ein Konzil draus machen.
Der war also jetzt nicht so ein Freund davon, seinen Vorgänger posthum irgendwie noch an den buchstäblichen Karren zu pinkeln.
Anderen Leuten wollte er aber an den Karren pinkeln.
Gut.
Zumindest.
Also vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Stellvertretergeschichte. Also die Stellvertretergeschichte, von der wir jetzt hier gerade sprechen. Er hat dann trotzdem natürlich als Franzose in Philipps Sinne gehandelt, beziehungsweise im Sinne der französischen Krone. Und da kommt der Templerorden ins Spiel, über den wir übrigens in einer nächsten Folge, die ich würde vorschlagen, nicht so ganz so lange auf sich warten lässt, nochmal sprechen.
Ja, ist schon eingetragen. Wir müssen auch über das hier anhängige abendländische Schisma sprechen. Das müssen wir auch noch eintragen. Aber wir können ja kurz zusammenfassen, oder nicht?
Ja, das können wir auf jeden Fall. Sagen wir mal, Clemens der Fünfte war dem Templerorden nicht mal ganz so gut gesonnen und das war auch, um ganz schnell zusammenzufassen, das Ende des Templerordens.
Ja, so kann man es ganz schnell sagen. Der Punkt ist, eigentlich war Philipp der Vierte in Geldnot, die Templer nicht.
Andersrum.
Philipp der Vierte.
Ganz im Gegenteil.
Ja, genau. Philipp der Vierte hatte ein Problem damit, wie viele Ländereien die Templer hatten, die Templer nicht. Und Philipp der Vierte hatte ja sowieso schon versucht, irgendwelche Kirchenleute wegen Häresie anklagen zu lassen. Und was bei Bonifatius dem Achten nicht klappte, hat Clemens der Fünfte eben bei den Templern durchgehen lassen und dann die doch schon allseits recht bekannten wahrscheinlich Templerprozesse durchziehen lassen. Da werden wir auch nochmal über einiges an Verschwörungsmythen sprechen müssen. Auf jeden Fall ist es so, dass Philipp es schafft, Clemens so sehr zu beeinflussen, dass der Templerorden aufgehoben wird und ja, dass der Templerorden im Endeffekt geschlossen verhaftet wird, gefoltert wird und wegen Häresie, wegen Unzucht und noch anderer Dinge verurteilt und die meisten Tempelritter getötet werden und das gesamte Vermögen, obwohl es den Johanniterrittern zugesprochen war vom Papst, von Philipp dann doch mal in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Und naja, was soll man da als Papst machen, wenn man auf dem Staatsgebiet desjenigen, der da gerade genug Geld hat, um vielleicht noch ein paar Söldner zusammenzustellen, wenn man da eben schon sitzt und sich da in so einer Stadt wie Avignon eben unter der Knute, und das ist immer wieder das Problem, unter der Knute des Königs befindet.
Ja, und das ist halt auch gerade der Punkt. Ich glaube, ich meine das gelesen zu haben, dass Philipp sogar einiges an Schulden bei den Templern hatte. Ja, also das kommt ja auch noch dazu. Also dass Philipp halt vorher, wir haben es gehört, er war in Geldnöten, dann auch gerne mal zu den Templern gegangen ist und gesagt hat, oh, könnt ihr mir nicht mal so eine Mark leihen oder so? Und das hat er wohl häufiger gemacht. Und könnt ihr mir vorstellen, dass dann auch dieses Verhältnis von Schulden auch so ein bisschen unangenehm geworden ist? Und dementsprechend macht das ja auch nur Sinn, dass das auf einmal Heretiker sind. Ne? Dann kann man die ja auch alle mal umbringen lassen und den Orden verbieten. Und das Vermögen
dann ist die Schulden quitt.
Dann sind die Schulden quitt. Und das macht dann ja auch Sinn, ganz aus eigenem Interesse, dass man dann das Vermögen auch gleich selber einzieht, bevor man das, wer waren es, Johanniter?
Ja.
Dass man das dem Johanniterorden gibt. Weil hinterher
ist ja auch unangenehm. Dann musst du die wieder von denen was leihen, musst da wieder einen Papst irgendwo hinsetzen, die müssen den Johanniterorden aufheben, nur Stress.
Ja, und vor allem nicht, dass die Johanniter dann noch als neue Schuldner da um die Ecke kommen und sagen, ja,
dass sie die Schuldscheine auch noch haben.
Gläubiger,
ja.
Als neue Gläubiger um die Ecke kommen und sagen, ja, wir haben hier so Schuldscheine gefunden. Was ist denn da los?
Ja, das wäre schon unangenehm, das ist richtig. Wir können noch ein bisschen mehr über Geld reden, weil eine Sache, die sich tatsächlich in Avignon häuft und immer mehr steigert, ist auch Nepotismus und sagen wir Korruption im weitesten Sinne innerhalb des Papsttumes und innerhalb der päpstlichen Kanzlei. Am Ende, wenn wir die Päpste, die in Avignon residiert haben, so grob mal durchgegangen sind, wir werden nicht alle in die Tiefe besprechen wie jetzt Clemens, werden wir auch nochmal drüber sprechen, was alles sozusagen Gutes für die päpstliche Verwaltung passiert ist, weil natürlich längst nicht alle Nasen, die in Italien irgendwie in der Verwaltung ihre Finger drin hatten, auch in Avignon ihre Finger drin hatten, da ist eher so eine Rumpfcrew mitgekommen, die dann eine sehr verschlankte und funktionierende Verwaltung aufgebaut hat, aber über die Details davon können wir gleich nochmal sprechen.
Vielleicht solltest du nochmal ganz kurz erwähnen, was Nepotismus bedeutet. Das kann man auch ganz einfach mit Vetternwirtschaft übersetzen.
Ja, also, da wollte ich jetzt drauf hin, okay. Was nämlich neben der Tatsache, dass man eine schlanke Verwaltung aufgebaut hat, natürlich auch bei so einem Neuaufbau einer Verwaltung schon mal aus Versehen. Ja, ich will dem Clemens da eigentlich gar nicht, also.
Du, wenn ich Papst wäre, wüsste ja, ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass da mal der ein oder andere, ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Cousins und Cousinen, aber könnte mir vorstellen,
dass... Ja, kriegen die halt einzeln mehr, ne?
Also, ja, genau, also, Ämterhäufung war ja auch so ein Ding, ne?
Eben, genau. Ne, also man hat halt, also so Clemens hatte dann schon darauf geachtet, dass seine Cousins und Cousinen an den richtigen Stellen, ja, seine Neffen und Nichten an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Er hatte auch das mit dem Papstschatz nicht so ganz verstanden oder nicht verstehen wollen wahrscheinlich eher. Das war ja eigentlich so gedacht, dass dieses Geld genutzt werden kann, um päpstliche Angelegenheiten zu klären. Ich sag mal, der Bischofspalast ist ja nicht der allerschönste gewesen in Avignon. Da wäre ja so ein Papstpalast schon nett gewesen, ne? Hätte man vielleicht schon mal angehen können. Clemens hat jetzt Gelder, die dafür vielleicht sinnvoll gewesen wären, sagen wir mal, von einem Raum in den anderen tragen lassen. An dem Raum, wo das Schild dran stand, Papstschatz, kam man dann rein, konnte auch wirklich in jede Ecke durchfeudeln. Das war kein Problem mehr, der Papstschatz war weg. Nebendran, der Raum war sehr voll. Das war der private Schatz von Clemens dem V., der dann auch nach seinem Tod postwendend an seine Erben vererbt wurde. Mit anderen Worten, der hat sich nur in den allerwichtigsten Momenten gegen Philipp den V. gestellt und ansonsten darauf geachtet, seine eigenen Schäfchen und die Schäfchen seiner Verwandtschaft ins Trockene zu kriegen. Und das hat auch wohl geklappt. Also, da ist keiner arm rausgegangen aus der Sache.
Für unsere Chatties, ich habe euch den Papstpalast von Avignon, der heutzutage natürlich noch steht, mal eingeblendet für alle, die on demand zuhören. Ihr findet ein Bild des Papstpalastes natürlich selbstverständlich, unter ecke-hansaring.de in den Shownotes. Ja, so. ist ein ganz staatlicher Bau. Kann man schon mal machen.
Kann man, ja, ne? Hübsch.
Ja. Vorher war ja dieser Bischofspalast, in dem der vorher rumgekrebst hat, der war ja auch nicht standesgemäß, hör mal.
Nein.
Nee. So, jetzt sind wir da stehen geblieben, dass unser lieber Clemens kurz vor seinem Tod, wie gesagt, das Vermögen, das auch recht groß war, also der Papstschatz, der war jetzt nicht klein.
Den hatte er aus Italien mitgebracht, ne?
Ja, ja,
klar. Also mitbringen, also nicht er, sondern die Leute, die er aus Italien sich hat ranholen lassen, die er wirklich brauchte für die Verwaltung, die sind mit Geld übergesiedelt, sagen wir mal so.
Du meinst, die hatten Prokura?
Ja, und einen Sack auf der Schulter.
Ja, genau. So, für diesen Sack hatten sie Prokura.
Ja.
Und dieser Sack ist dann später, wie gesagt, nicht beim Nachfolger gelandet. Bitte
linke Hand ab. Linke Hand, nee, nicht in den, genau in den Raum, danke.
Ja. Oh, da steht Clemens privat dran, genau, ja, legen Sie es da mal rein.
Ich passe da privat sehr gut drauf aus.
Der andere ist voll, geht ja, an, nichts mehr, keine Chance.
Wer kennt es nicht, regelmäßig laufen die Konten voll, das passiert mir auch immer.
Ja. Ja. Dreck.
Das Ecke-Hansaring-Konto quillt auch über. Wir werden regelmäßig von unserem Bankberater angerufen, der sagt,
ja, hören Sie mal, wir müssen ein neues Konto aufmachen, das alte ist voll.
Ich kann hier im Büro nicht mehr sitzen.
Das ist ganz unangenehm. Und weil dem so ist, könnt ihr uns natürlich auch weiterhin noch unterstützen, um das mal eben ganz kurz als kleiner Hinweis hier einzustreuen. Falls ihr noch nicht bei Steady Mitglied seid und uns unterstützt, macht das doch gerne. Weil ihr
habt nichts davon.
Ihr habt da nämlich rein gar nichts von, also keinen zusätzlichen Benefit. Ihr seid einfach nur die coolsten überhaupt. Und ihr sorgt mit denen, die bisher uns unterstützen, denen wir natürlich vielmals danken an dieser Stelle dafür, dass der ganze Laden hier weitergeht. So, das habt ihr davon. Und so. Dementsprechend könnt ihr das gerne machen. Ihr findet den Link dazu natürlich auch auf seitenwälzer.de unter jeder Folge, wenn ich da richtig informiert bin. Gut, das war's mit der Werbung, die jetzt hier spontan...
Wenn, dann hast du das eingestreut. Ja, genau. Von der Werbung ist leider Clemens der V. verstorben.
Ja, das hat ihm zu lange gedauert. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir einen Papst.
Scheiße. Sie konnten sich schon wieder nicht einigen. Ja, man hatte so rumgeguckt. Wen kann man denn nehmen? Ah, da sitzen 9 Franzosen. Die werden ganz unangenehm, wenn man keinen Franzosen nimmt. Außerdem werfen die ganze Zeit mit Geld um sich. Was irgendwie vom König von Frankreich kommt, weil der natürlich kein Interesse, dass jetzt irgendwie, sagen wir mal, weiß ich nicht, ein Rumäne gewählt wird.
Das wäre höchst unwahrscheinlich, würde ich das einschätzen, dass da ein Rumäne zum Papst
ja, gewählt aber, wird. Ja, ne, aber irgendwer halt gewählt ja. wird und dann heißt es ja, okay, dann ziehen wir den Papstpalast jetzt nach was weiß ich wo um. Oder auch nur zurück nach Rom, da hat der Philipp natürlich überhaupt kein Interesse dran. Philipp hat eigentlich Bock auf jemanden, der spurt, der macht, was er will, der die Klappe hält und eigentlich findet Philipps auch, glaube ich, ganz gut, wenn da jemand hingesetzt wird, der vielleicht ein bisschen länger mal Papst ist. Ne? So einer, der nicht gleich nach, wie war es, nach 9 Jahren die Hufe hochreißt, sondern der vielleicht auch ein paar Jährchen länger macht, dass man da ein bisschen Kontinuität reinbringt, dass man die päpstliche Kanzlei vernünftig auf französische Füße stellt, dass das Ganze wirklich ein französisches System wird. Und das sind so die Interessen auf der französischen Seite. Die anderen Kardinäle haben natürlich eher ein Interesse daran, jemanden zu nehmen, der, sagen wir mal, zeitnah einer Wiederwahl bedarf, weil dann muss ja nochmal bestochen werden, ja, wenn man Kardinal ist. Hat man zu der Zeit ein gewisses Interesse an häufigen Papstwahlen, weil dann häufig Gelder fließen. Und außerdem haben sie natürlich auch, wenn sie eben tendenziell eher zur italienischen oder zur Reichsseite gehören, auch ein Interesse daran, jemanden zu nehmen, der vielleicht nicht so besonders stark ist im Amt, den man noch beeinflussen kann, wo man als Kardinal sagen kann, ah, ich habe das jetzt mal unterschrieben, passt schon, oder Papst? Und der Papst sagt, keine Ahnung. So, da muss man jetzt irgendwie einen Kompromiss finden und der Kompromiss ist ein alter Sack aus Frankreich.
Ja. Alter Sack heißt in dem Fall nämlich 71 Jahre, das ist für diesen, das ist Methusalem ähnlich zu dieser Zeit.
Und also der Papst Clemens V. hat mit 54 die Hufe hochgerissen, ja?
Nur ja, man stellt sich von heute halt das auch immer so vor, heute sind also die vergangenen Päpste ja tendenziell alle eher älteren Semesters, das ist ja selten, dass da mal einer 35 ist und gewählt wird, das passiert eigentlich nur im Film. Damals war das ein bisschen anders, 35 vielleicht nicht, aber die mussten sich halt auch irgendwann beeilen, weil ist halt, die biologische Uhr dreht sich da ein bisschen anders. Unser lieber Johannes, der 22., das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, geboren 1245 mit bürgerlichen Namen Jacques Du, ja, so würde ich es aussprechen.
Duet, oder?
Duet, ja, das stimmt, da ist so ein
warte, ich tipp's euch
so, in so ein Ding über dem E. Duet, ja, wir können uns eigentlich auch auf Johannes einigen. Der ist, wie gesagt, 1245 geboren und wird 1316 Papst. Ja? Also, der hat schon das eine oder andere mitgekriegt zu dem Zeitpunkt. War Bürgersohn aus wohlhabendem Haus, Jurist und seit 1310, jetzt kommt's, Bischof von Avignon.
Das heißt, das war der Typ, den die aus dem Bischofspalast dann, raus.
Der ist da jetzt auch nicht wieder eingezogen, sondern der ist dann auch direkt in den Papstpalast gezogen.
Nee, der Papstpalast steht zu dem Zeitpunkt noch nicht. Den Papstpalast baut erst Benedikt XII. Später.
Ach so, das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, das wär Clemens gewesen. Nee. Wir haben auch ein Foto von Clemens. Das finden alle Leute, die uns nicht live folgen, natürlich.
Ich hoffe, du meinst Johannes.
Natürlich, von Clemens hatten wir ein Foto, ich meine natürlich Johannes. Das finden alle, die uns nicht gerade live zuschauen, natürlich in den Shownotes. Und alle, die uns live zuschauen, die finden ihn hier. Jean, den 22. Schön, ne? Sehe ich jetzt nicht auf einer Sammeltasse, aber
nee.
Da sind die Päpste ja auch alle recht eintönig. Die haben ja alle dann ihr Mützchen da auf mit dieser Doppelkrone und ja, kann man dann auch nicht so richtig auseinanderhalten. Aber ja,
man kann sie jetzt die Zeit zum Verlinken. Du kannst schon mal über die sprechen.
Über ja. Jean sprechen. Was man,
Yang.
Wo man sie mit auseinanderhalten kann, ist mit ihren Taten. Der fährt einen recht strikten Kurs. Das heißt, der ist vor allem dafür bekannt, dass er auch die Idee, jetzt habe ich den Namen dieser Schrift schon wieder vergessen, über die wir eben schon mal gesprochen haben. Also, der ist Fan davon, dass die Päpste im Zweifel das letzte Wort über die weltlichen Herrscher haben.
Hat er auch, ist Rechtsgelehrter, ne? Der weiß halt, was Phase ist, der weiß, was in den Büchern steht. Im Gegensatz zu unserem Clemens wahrscheinlich, weil, naja, wer 71 Jahre lang Zeit hat und erst 6 Jahre zuvor, also mit paar 60 zum Bischof gewählt wird, der hat vorher lange andere Dinge gemacht.
Ja, so. Und um das gleich mal darzustellen, ich meine, es könnte natürlich auch mit französischem Interesse zusammenhängen, irgendwie, erkennt er Ludwig IV., deutscher König von 1314 bis 1347, nicht an, ja, und bleibt auch dabei. Also der ist da auch,
da ist ihm scheißegal, ne? Das kann eine Wahlmonarchie sein, wie es will. Der Papst hat gesagt, gibt's nicht, also gibt's das nicht.
Fertig. Ja, so, und das ist halt auch so ein Punkt, den man, wo man auch wieder sieht, ja gut, er ist Franzose, ne? Also es ist jetzt,
Ja, ist klar, das, ne? Also der hängt jetzt an Philipp dem V., nicht mehr Philipp dem IV., aber im Endeffekt an einem Philipp, an einem französischen König, immer noch dran, das ist ganz klar. Und der legt dann das Recht auch dementsprechend so aus.
Was er macht, ist, dass er die Kirche bzw. seine Kirche recht viel umstrukturiert. Das passiert natürlich jetzt auch nicht immer nur aus dem externen Blickwinkel, sondern der sorgt auch so ein bisschen dafür, dass er sich selber in die Tasche wirtschaften kann, so würde ich das jetzt mal nennen, oder auch seinen Kumpels in die Tasche wirtschaften kann. Zum Beispiel sorgt er da, ja, schneidet er die Bistümer neu zu, also er guckt da so ein bisschen, dass das alles auch vielleicht mal die eine oder andere Grenze neu gezogen wird.
Vielleicht auch mal ein Bistum in zwei Teilen, dass man zwei Leute bedenken kann, ne, ist auch
genau
wichtig. Wichtigste Änderung ist aber, er sorgt dafür, dass niemand mehr für eine Zeit lang mehrere Pfründe haben kann, also mehrere kirchliche Stellen.
Ja, das heißt, wenn du irgendwo Bischof bist, dann bist du Bischof von diesem Bistum, zum Beispiel, ja, das hat jetzt wenig da, ja, Bischof von Münster, so, aber auch nicht gleichzeitig von Paderborn, das geht nicht und vorher ging das.
So, und jetzt, wenn du jetzt zu dem Zeitpunkt Bischof von Münster und Paderborn warst, dann flogst du an der einen Seite raus und es war auf einmal ein Bistum da, das man wieder vergeben konnte, vielleicht an einen französischen Kumpel.
Hat alles Vor- und Nachteile. Man kann, also man schafft sich damit einfach auch Optionen, mit denen man so ein bisschen arbeiten kann. Ne?
Genau. Ich finde den Satz aus unserem Büchlein cool. Der schmalbrüstige, kränkliche Papst überlebte viele, die sich bei seiner Wahl Hoffnungen gemacht hatten, ihn zu beerben. Einfach ein schöner Satz. Ne? Also der Mann ist tatsächlich ja knappe 90 geworden. Ja, von 70 bis 90 Papst. Und der war wohl in der Zeit auch noch ganz gut beieinander. Vielleicht, ich weiß nicht. Wichtigste Handlung wahrscheinlich nicht, aber Handlung, die am ehesten zeigt, wie sehr dieser Gegensatz zu dem Reich denn war und wie stark der Papst, der ja vorher immer, wie gesagt, Garant der kaiserlichen Macht war, der Kaiser hat immer wieder die Schutzmacht des Papstes in Italien gemimt, ist immer wieder mit Truppen nach Italien runtergekommen, hat die Stadtstaaten gestutzt und so. All das war ja jetzt weggefallen und wie sehr es da gegeneinander geht, das zeigt, dass Ludwig, unser ja zumindest aus päpstlicher Sicht nicht König des Reiches, tatsächlich wegen Widerworten mit dem Kirchenbann belegt wurde. Weil, ich stelle mir das so vor, die müssen irgendwie Briefkontakt gehabt haben, ne? Und dann schreibt halt unser 22. Johannes da, ja, hier, Ludwig, weiß ich auch nicht, Titel habe ich vergessen, ist wohl nicht so wichtig, wie schaut's, wolltest du nicht mal vorbeikommen, ich will dir den neuen Kaiser des Deutschen Reiches, also des Heiligen Römischen Reiches vorstellen. Und dann schreibt Ludwig zurück, hackt's und Johannes Kirchenbann. Ne? Da ist er dann auch.
Er wird ganz so schnell auf den Knopf gedrückt. Der Bannhammer, der kreist da halt einfach, muss man so sagen.
Was ist denn das Sinnvollste, was man machen kann, wenn man den Papst doof findet und selber Kaiser ist?
Man könnte sich um einen neuen Papst bemühen, wenn das denn möglich ist. Wenn man dann an den alten rankommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man einfach so tun, als gäbe es den nicht und einen neuen ausrufen.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja vielleicht auch einfach schlechter Stil, so ein Papst. Also wir haben das ja gesehen, so ein Papst irgendwie festzunehmen, ja, in seinem eigenen Sommerpalais festzuhalten, ganz unangenehm eigentlich alles. Man kann das doch eigentlich in Ruhe lösen, ja? Könnte doch einfach sagen, gucken mal, wer stellt denn sonst immer die Päpste? Die Römer, die Italiener. Ich wollte mich eh zum Kaiser krönen lassen, gehe ich mal nach Rom, lass mich von der römischen Bevölkerung zum Kaiser ausrufen, das ist eh sowieso besser.
Ist quasi dasselbe.
Quasi dasselbe, genau. Früher haben die halt immer so gemacht, da gab es noch gar keine Päpste. Machen wir jetzt genauso. Dann stelle ich natürlich auch dar, dass jetzt auf einmal der Kaiser rangmäßig wieder über dem Papst steht. Und dann sorge ich dafür, dass, ich meine, da helfen auch ein paar illustre Namen, ein paar illustre Theologen, unter anderem William von Ockham, also der mit Ockhams Razor, den kennt ihr vielleicht, der mit dabei hilft, ein neues Konklave aufzuziehen, ein neues Konzil aufzuziehen, um den alten Papst nicht irgendwie zu delegitimieren, sondern einfach um einen neuen Papst dahin zu setzen, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Und das ist ein Herr namens dann Nikolaus. Nikolaus, der möglicherweise 5., ich weiß nicht, ob der in der offiziellen Papstzählung mit dabei ist oder ob der da rausfliegt. Aber den lässt Ludwig mal zum Papst wählen.
Ja, und gleichzeitig lässt er vor allem auch eine Strohpuppe
des alten, das ist halt wichtig, ne?
Des alten Papstes verbrennen. Also er nimmt eine Strohpuppe, packt sie in päpstliches Ornat, also zieht die an wie ein Papst, sich anziehen würde und lässt die verbrennen. So, das ist natürlich an Jean den 22., Entschuldigung, an Johannes den 22. gerichtet, um nochmal symbolisch zu zeigen, okay, ich verbrenne jetzt nicht dich direkt, aber ich setze dich damit quasi ab, wenn man so möchte. Kann man jetzt als Kinderei oder als ja, so ein bisschen, hat natürlich in dem Sinne keine Wirkung. Das heißt, der Papst in Avignon, Johannes der 22., wird sich dann nicht denken, oh nein, jetzt muss ich wohl, ach ja, schade, ne? Jetzt ist wohl unser Nikolaus-Papst. Gut, ich setze die Mütze ab. Kann ich euch sagen, passiert nicht.
Nö, tatsächlich kommt Nikolaus der 5. auch gar nicht in die Papstzählung. Es gibt dann einen anderen Nikolaus den 5., der ab 1447 Papst ist. Da sind wir noch nicht, da sind wir 100 Jahre von weg. Und der Kollege, den Ludwig hier zum Papst krönen lässt, der ist auch nicht lange wichtig. Also Ludwig lässt ihn zum Papst krönen, lässt ihn in Rom sitzen, zieht ab nach Norden, möchte wieder im Reich für irgendwas sorgen. Und Nikolaus sitzt dann da so, warte mal, ich brauche hier schon noch ein bisschen, also Militär vielleicht?
Ja, der wird halt quasi von Ludwig in Rom alleine gelassen, kann dementsprechend auch nicht besonders viel ausrichten, weil der da ja auch komplett ohne Vorbereitung von Kaisers Gnaden eingesetzt wird. Ne? Also man muss sich mal auch die Verläufe die Karrieren vielmehr der vorherigen Päpste angucken. Johannes der 22., wir haben es gerade schon gehört, der war zuletzt dann, bevor er Papst wurde, Bischof von Avignon. Und dementsprechend sitzt der auch recht fest in seinem päpstlichen Sattel. Aber Nikolaus, den 5., in unserem Büchlein hier wird das mit Klammern geschrieben, also Papst Nikolaus, der von Ludwig eingesetzt wird, der wird halt eingesetzt. Das heißt, so, ich stelle mir das so ein bisschen vor, so war es natürlich nicht, aber dass Ludwig sich umgeguckt hat und gesagt hat, so, du, und er so, ich, ja, okay, ja gut. So,
Glückwunsch.
Also, dementsprechend hatte der ja auch keinen Rückhalt, keinen politischen, vor allem auch nicht in Rom. Und ja, das nutzt Johannes ganz klar aus. Johannes lässt ihm eine Nachricht zukommen und sagt, hör mal zu, du weißt schon, dass das scheiße ist, was da passiert und dass du nicht Papst bist, ne, dass du eigentlich ein Hochstapler, so, also sagt er jetzt nicht, aber so kann man das auslegen, dass du ein Hochstapler bist, aber ich habe ein Angebot für dich. Ich bin nicht böse mit dir, wenn du einfach sagst, dass wir das Ganze wieder rückgängig machen. Und das nimmt Nikolaus an. Am 25.07.1330 geht er zum Erzbischof von Pisa. Ja, das muss schon vor so einem hochrangigen Geistlichen stattfinden und legt dort die Papstwürde offiziell ab und macht sich dann auf den Weg nach Nizza per Schiff. Wir haben eben gehört, das ist jetzt nicht so weit von Avignon weg und tritt in Mönchskutte einen Monat später mit einem Strick um den Hals vor Johannes den 22. in Avignon und sagt, bitte Entschuldigung, du hast recht, ich bin kein Papst, ich büße, ich trete hier in Büßergewand oder nicht in Büßergewand, aber na, als Büßer, in Mönchsgewand, als Büßer vor dich und ja, Johannes hält Wort, sagt, okay, ich habe dir gesagt, ich bin nicht böse mit dir und du hast quasi keine Konsequenzen zu fürchten, außer, dass ich dich, bis du die Hufe hochreißt, bei mir zu Hause mal sicher im Turmzimmer verwahre. Also der war dann unter Hausarrest gestellt, ehrenhaft im Hausarrest, also den haben sie jetzt dann nicht in den Kerker geworfen, aber das hat natürlich auch den Grund, dass man so eine politisch in Anführungsstrichen brisante Figur nicht irgendwie auf der Straße rumlaufen lassen möchte. Und im Zweifel kommt Ludwig dann wieder und setzt den in Rom wieder ein. Also
da wollte man... setzt sie wieder so eine Papstmütze auf.
Oh, nee, hier, du bist ja Papst. Lass dir das nicht einreden. Ja, gut, das war's unangenehm mit Nikolaus. Also, ja, etwas unrühmliche Geschichte als Papst.
Ja, mit 90 reißt dann unser Johannes 22 die Hufe hoch, wird beerbt.
Mit 19?
90.
Ah, mit 90, okay, ich habe mit 19 verstanden.
Nee. Wird beerbt von einem recht rundlichen, massigen, großen, breitschultrigen, lauten, durchsetzungsstarken Benedikt dem 12., der durchsetzen kann, was ich ganz interessant finde, dass diese ganze Vetternwirtschaft und besonders dieses Ganze in die eigene Tasche wirtschaften und die doch recht dekadente Hofhaltung bei den beiden anderen Vorgängerherren, die da waren, zumindest stark eingedämmt wird und dafür sorgt, dass die meisten Gelder eben in den Bau jenes Papstpalastes fließen, den ihr schon in den Shownotes seht, den Moritz bestimmt auch nochmal anzeigen kann.
Ja, wir haben jetzt gerade den
Bene.
Bitte? Wir haben jetzt gerade den Bene im Stream.
Auf dem Programm. Ja gut, ne, der sieht gar nicht so massig aus, wie er textlich beschrieben wird. Auf jeden Fall ist es so, dass der Mann eben Gelder zusammenkarrt, um irgendwie möglichst diesen Bau vernünftig auf die Füße zu stellen, was bei seiner Kardinalschaft jetzt gar nicht so gut ankommt und bei der nächsten Wahl sich auch wieder rächen wird. Aber für den französischen König, mittlerweile Philipp VI., die wechseln da immer mal durch, ist es auf jeden Fall ein guter Papst, denn er greift im Hundertjährigen Krieg gegen die Briten einseitig Partei für die Franzosen und erklärt eben die Briten für unrechtmäßig hier, den Anspruch der Briten für unrechtmäßig und geht eigentlich voll mit dem mit, wie die Franzosen argumentieren, sodass die Briten es schwierig haben, unter Katholiken vernünftig zu argumentieren. Im Endeffekt beeinflusst das den Hundertjährigen Krieg jetzt nicht so besonders stark, aber es ist natürlich schön, den eigenen Papst, wenn man ihn schon im Vorgarten sitzen hat, auch auf der eigenen Seite zu wissen, wenn man da so einen Hundertjährigen Krieg anfängt. Wenn ihr da mehr drüber hören wollt, könnt ihr die Folge zum Hundertjährigen Krieg hören. Das ist unsere 50. Ich habe sie schon verlinkt. With a grain of salt, ne? Könnt ihr euch vorstellen.
In den 50ern geht es schon so langsam, finde ich. Die ist auch, glaube ich, 3,5 Stunden lang oder so.
Ist ja, halt da hast du auch gut recherchiert.
Ist ja halt der Hundertjährige Krieg, ne? Also kann man sich vorstellen, dass sie ein bisschen länger ist. Aber ja, ihr kennt das.
Das Interessanteste an unserem Benne 12 ist übrigens, dass der tatsächlich schon nach Rom zurück wollte. Jetzt primär, weil es da wahrscheinlich hübscher war. Er hat auch schon erste Renovierungen in Rom in Auftrag gegeben und da kistenweise Geld hinschicken lassen. Da ist wohl auch anteilig was von renoviert worden. Aber in Rom herrschte halt sowas wie Anarchie. Der Papst, die zentrale Gewalt im Kirchenstaat war nicht mehr da. Der Kirchenstaat hat sich zerteilt in ganz viele kleine Herrschaften. Jeder einzelne kleine Bischof, kleine Abt oder kleine Unteradlige des Papstes hat gesagt, ja, wenn der jetzt gerade nicht da ist, dann mache ich mal, was ich will. Die haben sich untereinander auf den Kopf gehauen. Die Mailänder sind darum marodiert, haben versucht, möglichst viel Landgut zu machen. Das werden andere Stadtstaaten auch gemacht haben. Florenz meinte, sich aufspielen zu müssen und aus der ganzen Nummer als eigenständig rauskommen zu können. Und ja, das ist einfach nicht möglich, da jetzt als französischer Papst ohne großen Rückhalt, gerade auch unter den italienischen Geistlichen, dahin mal eben zurückzukehren.
Genau. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Es gibt natürlich noch einige dazwischen. Bevor das Ganze wieder zurückgeht nach Rom, wir haben den Clemens, den Sechsten, wir haben den Innozenz, den Sechsten.
Immerhin die Nummer haben sie gehalten.
Immerhin die Nummer haben sie gehalten, aber was man dazu sagen muss, ist, dass das Ganze oft einfach politische, ja, es ist immer ein politisches Ringen und sobald, ja, wir kommen da gleich noch zu, soweit der Papst halt in Frankreich sitzen bleibt und soweit ein Franzose Vorgänger des aktuellen Papstes ist, haben die natürlich auch immer wieder so ja, ein bisschen mehr Spielraum auf die Wahl des Nachfolgers, so wie unser allererster Clemens das schon gemacht hat. Also man versucht natürlich immer, sich so ein bisschen das Kardinalskollegium so zurechtzuschieben, dass man auch im nächsten Wahlgang wieder einen Franzosen da sitzen hat. Aber wir haben ja gerade schon gehört, mit Benedikt fängt das Ganze so ein bisschen an zu bröckeln. Zumindest dieser Wunsch, in Avignon sitzen zu bleiben, fängt an zu bröckeln, weil wir sind uns ja alle einig, der Papst gehört eigentlich nach Rom. Ne?
Einmal das und zweitens mal merken diese Päpste, auch wenn sie eben, oder gerade weil sie unter französischen Gnaden hier Papst sind, merken sie natürlich die Einschränkungen des Amtes, die damit einhergehen. Das ist einfach scheiße. Wenn du da irgendeine Bulle rausgeben willst und die geht erstmal durch die königliche Kanzlei, ja, dankeschön.
Ne? Ist nicht so ganz so gedacht, ne?
Nee, eben. Also, das ist immer so eine Sache. Benedikt war ja bekannt dafür, für seine Sparpolitik. Das sind Clemens und Innozenz nicht. Die hauen nochmal richtig auf die Kacke, wo Clemens wirklich anfängt, Pfründe zu verteilen und Party zu machen und endlich wieder mit seinen Kardinälen irgendwie saufen zu gehen. Gibt Innozenz tatsächlich Gelder dafür aus, Militär in Italien rumlaufen zu haben? Und versucht über einen römischen Adligen die Stadt wieder zurückzuholen für das Papsttum, schafft er allerdings nicht. Im Endeffekt ist er derjenige, der die Kaiserherrschaft, die Kaiserwahl vom Papsttum abkoppelt. Er erlaubt nämlich mit der goldenen Bulle das alleinige Recht der Kurfürsten zur Königs- und Kaiserwahl. Das heißt, wir haben im Reich jetzt die Situation, dass der Papst da nicht mehr reinfuscht und dementsprechend ja, gibt er dem Reich wieder mehr Macht und sorgt damit eben auch dafür, dass das Reich ihm jetzt wieder dankbar oder dem Amt auch wieder dankbar sein kann um dann eben zu unterstützen, wenn es zurück nach Rom gehen soll. Trotzdem wird Innozenz der VI. Auch nicht nach Rom zurückkehren. Es ist nur so ein langsamer Prozess über die Päpste hin. Ne, der letzte baute noch den Palast. Hier Clemens VI. Baut auch noch am Palast weiter. Innozenz wohnt in dem Palast und versucht aber schon zurückzukommen. Und mit Urban V. geht es dann richtig los, dass da ab 1362 wirklich massiv versucht wird, zurückzukehren. Das ist jemand, der zwar Franzose ist, aber lange in Italien gearbeitet hat als päpstlicher Legat. Also zum einen die Päpstelei ganz gut kennt, zum anderen aber eben auch die Verhältnisse in Italien. Und der schickt Kardinal Gilles de Albornoz, ich bin echt schlecht in Französisch, der tatsächlich es schafft, zumindest große Teile des Kirchenstaates militärisch wieder zurückzuerobern und unter die Fuchtel des Papstes zu bringen, was einfach ein notwendiger Schritt ist, bevor man überhaupt dahin zurückkehren kann. Und das weiß eben Urban und kann da dementsprechend handeln und versucht eben nicht durch, wie andere Päpste, durch Gelder in Rom oder durch jemanden, den man in Rom irgendwie aus diesen Familien, die sich sowieso nie grün sind, auf die irgendwie an die Macht bringt, auf verschiedene Arten, nicht mit solchen, ich sag mal, schwächeren Mitteln, sondern eben mit diesem ganz klaren, einfach, wir erobern den Bums jetzt, ist mir jetzt egal. Und genau. Tatsächlich klappt das.
Es klappt bis zu einem gewissen Punkt, also er hat dann durchaus auch Pläne und Bestrebungen, nach Rom zurückzukommen. Hat auch zum Kaiser, also Karl IV. Zu dem Zeitpunkt war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1355 bis 1378 ein recht gutes Verhältnis.
Ja, ist ja klar, ne? Wenn der Kaiser sagt, nee, komm doch gerne wieder ins Reich zurück. Nee, klar, also Italien ist auch sicher, ne? Können wir auch garantieren, ist alles kein Problem.
Ja.
Der will ihn halt aus französischer Gefangenschaft, beziehungsweise französischer Nähe.
In Anführungsstrichen Gefangenschaft, ne? Und so war es dann auch soweit. 1367 verlässt Urban Avignon. Er erreicht den Kirchenstaat am 30.06., also er braucht einen guten Monat, etwas länger braucht er, bis er dort ankommt, also im Vatikan, also in Rom, wird dort auch empfangen.
Im Kirchenstaat. Erst am 16.10. zieht er in Rom ein.
Sein Eroberer ist jetzt aber Kuddelmuddel drin.
Ja, aber er zieht eben erst am 16.10. ein, weil er vorher noch durch den Kirchenstaat muss und da wahrscheinlich auch noch bei den Eroberungen beteiligt ist. Und er muss sich natürlich mit den römischen Adligen einigen. Ne?
Ja.
Die sagen, ja klar, komm durch die Tür. Außerdem ist gerade der Eroberer, hat die Hufe hochgerissen, den muss man noch beerdigen. Das ist wahrscheinlich auch noch eine Riesenaufgabe, wenn da so ein Kardinal die Hufe hochreißt. Aber es ist halt schwierig, ne? Urban sitzt zwar jetzt wieder kurz in Rom, aber es sind immer wieder Aufständische. Die örtlichen Adligen haben keinen Bock auf ihn. Und im Endeffekt am 29.09.1370, also 3 Jahre nachdem er angekommen war in Rom, hat er sich schon wieder auf den Rückweg gemacht und ist in Avignon wieder eingezogen.
Ja.
Was seiner Gesundheit nicht so gut bekommen ist, 2 Monate noch, dann ök.
Ja. Die Reise war dann wohl zu strapaziös für ihn. Ob das jetzt an der Reise lag oder nicht, weiß ich nicht. War vielleicht auch einfach Zufall und die Altersschwäche hat dann zugeschlagen. Ja, falls man sich seine Gebeine angucken möchte, dann kann man das im Kloster in Marseille tun. Ja, falls man das denn jetzt möchte. Ich glaube, er wurde dann 1870 noch zum Anlass seines 500. Todestages vom Papst Pius IX. Heilig gesprochen.
Ist er nach Rom zurückgekommen.
Ja.
Kann man nochmal heilig sprechen.
Ja, selig, nicht heilig.
Selig.
Gibt es da einen Unterschied?
Zwischen ja, selig ist die Vorstufe.
Ah, okay, da gibt es auch noch
Silberglitzern und dann gibt es Goldglitzern hinterher.
Okay, er war nur selig. Ja, okay, alles klar. Wir wollen es nicht übertreiben mit einem guten Urban, aber du bist das. Kommen wir schließlich zu Gregor IX.
Das ist derjenige, der jetzt sich wirklich auf die Fahnen schreiben kann, nach Rom zurückzukehren und der auch einfach Ahnung von dem hat, was er da tut und der jung genug ist für die Veranstaltung.
41.
Ist jetzt nicht super jung, aber jung genug eben. Der ist, seit er 19 ist im Kardinalskollegium. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich stelle hier nochmal das Wort Nepotismus so in den Raum. Ja, das steht da einfach. Ja. Muss ein sehr kompetenter 19-Jähriger gewesen sein, sagen wir es mal so. Aber mein Gott, ne? Der ist auf jeden Fall eben lange jetzt 22 Jahre in Kirchendiensten, kennt die Kirche in- und auswendig, war in Italien, war in Rom, kennt dort die Verhältnisse, ja, war in Avignon.
Und zwar unter Urban, ne? Also unter Urban V, seinem Vorgänger. Der war quasi auch schon so ein bisschen, kann man sagen, auf das Amt vorbereitet worden. Und wie du schon sagst, der kannte halt auch die Verhältnisse, denen Urban in Italien ausgesetzt war, während er da 3 Jahre lang versucht hat, Rom als Stammsitz des Papstes wiederzugewinnen. Und war dementsprechend vielleicht auch so ein bisschen prädestiniert für den Posten, könnte man sagen.
Genau. Und er hat natürlich dann eben auch einfach als so junger Mann die Zeit, denkt er, sich das zu organisieren, bereitet das in Ruhe und vernünftig vor. Hat auch Rückendeckung von einigen ItalienerInnen, zum Beispiel Katharina von Siena. Gegen ihn arbeitet die Familie der Visconti in Mailand. Natürlich, die Mailänder wollen sich Teile des der Ländereien des Kirchenstaates weiterhin unter den Nagel reißen und es dort behalten. Aber im Endeffekt ist er derjenige, der es eben schafft, all diese Probleme, die es so in Italien gab, zumindest so weit zu unterdrücken, beziehungsweise so weit verhandlungsmäßig zu regeln, dass er nach Rom zurückkehren kann. Was aber auch eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist, weil natürlich mit dem Hundertjährigen Krieg Avignon auch einfach nicht mehr so ein geiler Ort ist, um da zu bleiben. Und auch die päpstlichen und kirchlichen Pfründe in ganz Frankreich immer wieder Probleme machen, immer wieder verheert werden. Ist da also auch einfach, genau wie in Italien, durch kriegerische Auseinandersetzungen gefährlich und auch finanziell schwierig wird. Und dann nimmt man natürlich lieber Rom, wo dann ein nicht in einen großen Krieg eingebundenes Reich eben auch nochmal eine Art von Sicherheit geben kann. Und ja, auf der anderen Seite ist es aber so, dass in dieser Zeit einfach überall irgendwas brannte. In Italien, im Reich war es nicht ganz ausgeglichen zwischen den verschiedenen Herrschern, aber eben auch, also den verschiedenen aufeinanderfolgenden Herrschern, die teilweise auch Gegenherrscher hatten, aber eben auch in Frankreich mit dem Hundertjährigen Krieg, sodass überall irgendwelche Heresien, zumindest aus päpstlicher Sicht, ins Kraut schossen. Das heißt, es immer wieder irgendwelche Leute gab, die eine andere Art von Glauben bevorzugt haben. Und obwohl er eben echt viel damit zu tun hatte, Italien zu befrieden und zurück nach Rom zu kommen, ist Gregor der XI, nicht der IX, ne?
X1 ist der, der XI, ja. Wir haben ja übrigens auch an den Chat ein Foto von ihm, ein Foto vor allem, genau.
Ja, ne? Ein Live-Foto
von einem Bild von ihm, ne? Genau, ein Foto von einem Bild von ihm. Ihr findet das Ganze natürlich auch in den Shownotes dann, damit ihr euch das Ganze mal angucken könnt. Das ist so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Fotomaterial, dem Bildmaterial, was wir jetzt haben, so ein bisschen, naja, weil zur damaligen Zeit ist das halt mit den Darstellungen, zumindest wenn man jetzt Wert darauf legt, dass es irgendwas mit der Realität zu tun hat, noch so ein bisschen schwierig. Da hat sich halt einer hingesetzt und den Pi mal Daumen so ein bisschen abgepinnt. Das ist jetzt nicht mit irgendwelchen Gemälden aus späteren Jahrhunderten zu vergleichen, ne? Aber man kriegt einen ungefähren Eindruck davon. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja, ob man die jetzt rein von der Visage her auseinanderhalten kann auf den Bildern, schwierig. Aber gut, dann habt ihr mal ein Beispiel davon, wie er ausgesehen haben könnte ungefähr. Und die Klamotte ist ja auch schick.
Genau, die Klamotte ist auch schick. Wichtig bei Gregor ist eigentlich im Endeffekt nur noch, er ist eben jemand, der Heresien verfolgen kann, der da auch noch Zeit für sich nimmt und derjenige, der nach Rom zurückkehrt. Nach ihm wird dann wieder ein Italiener, Bartolomeo Prigano, als Urban der Sechste gewählt. Und dann geht's eben los, auch mit dem Gegenpapsttum. Und wenn man schon mal einen zweiten Papstpalast hat, dann kann man sich als Gegenpapst tatsächlich auch gerne mal nach Avignon setzen. Das heißt, während im Reich in Italien eben wieder der gewohnte Gang im Endeffekt stattfindet, gibt es in Frankreich auch noch eine eigene Wahl durch die französischen Kardinäle. Und da gibt es dann einen Clemens XII., der nicht in die Zählung eingeflossen ist. Und derjenige begründet dann sozusagen, oder er und Urban begründen das abendländische Schisma, also diese Teilung, über die wir noch sprechen müssen, die jetzt aber, glaube ich, echt nicht mehr in die Zeit passt, sondern wir müssen noch ein bisschen über die Kirchenverwaltung in Avignon reden. Muss auch mal ein bisschen verwaltungstechnisch werden, ne?
Sonst ja, finde ich
spannend.
Das dicke Ende kommt zum Schluss, wie man so schön sagt.
Ist ein Rausschmeißer.
Ist ein ein richtiger Rausschmeißer. Gut, aber wir können festhalten, der Papst sitzt wieder in Rom. Es geht dann weiter demnächst mal mit dem abendländischen Schisma. wie du schon sagst, also so ein Palästchen in Avignon muss ja auch warm gehalten werden. Also
klar.
Wenn sich da die Gelegenheit anbietet, kann man da ja mal dann, ne, so ein bisschen gegenpapsteln. Und das Ganze entsteht natürlich auch aus dieser Umsiedlung, beziehungsweise sind da natürlich auch Akteure mit am Ruder, die auch zu Lebzeiten, zumindest jetzt von Gregor dem 11., schon ihre Finger im Spiel hatten.
Also zur Verwaltung. Was man sagen kann, ist, dass die Kurie in Avignon der Ort ist, wo sich jetzt eine wirklich strukturierte und enge Papstverwaltung aufbaut. Ich hatte ja schon erzählt, dass eben nicht viel an Verwaltung aus Rom mitgekommen ist. Und die römische Verwaltung, die dann noch da war, lag dann eben, während die Päpste in Avignon waren, tendenziell brach, sodass in Avignon etwas aus den kleinen Anfängen, denjenigen Kardinälen und Kammerherren und Schreiberlingen und was auch alles die Leute dabei hatten, etwas Neues, eben Schlankeres gebildet wurde. Ja? Man kann also wirklich sagen, das war so eine heilende Schrumpfung der gesamten päpstlichen Verwaltung, die tatsächlich dazu geführt hat, dass es wesentlich weniger, ja, Nepotismus nicht, auch nicht weniger Korruption, aber weniger Leute, die korruptionsmäßig bezahlt werden mussten und weniger Leute, die irgendwelche Pfründe sichern wollten und weniger Leute, die so einen Papst überlebt haben und dadurch dann eben auf einem Pöstchen saßen, wo der nächste Papst sie nicht entsorgen konnte, die dafür dann noch bezahlt werden mussten, gab. Also es war so ein bisschen wie den Kühlschrank abtauen, nur halt in Kardinälen und in anderen.
Finde ich einen schönen Vergleich, muss ich ganz
ehrlich sagen. Ja, alles raus, was keine Miete zahlt, ne? Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ab diesem Zeitpunkt dann halt die Verwaltung wesentlich strikter, wesentlich besser und wesentlich mehr auf den Papst zugeschnitten funktioniert hat. Und das, obwohl dann eben dieses Papsttum und Gegenpapsttum aufkam und da eben zwei Verwaltungen aufgebaut wurden. Das Ganze hat dann ist dann mitgenommen worden, ist eben dann von Avignon, von Urban nach Rom und dort wieder eingesetzt worden, weil da gar nichts mehr übrig war. Und mit dieser Art von Verwaltung konnte man dann tatsächlich auch in die Neuzeit gehen. Das muss man ja auch sehen. Das ist nach den großen Kreuzzügen, das ist eine Zeit, wo das Papsttum tatsächlich immer mehr weltliche Macht beeinflusst, immer mehr in die weltliche Macht reinzuregieren versucht und immer mehr auch Interesse an, sagen wir mal, weltlichen Gelüsten bekommt. Ja? Wir kommen da in Richtung von, wir wollen jetzt bald mal einen schönen neuen Petersdom bauen, wie ist das eigentlich mit Ablassbriefen und so.
Also du meinst, die haben da schon ihre Mittel und Wege gefunden, um den auch zu finanzieren.
Es war eine sehr effektive Verwaltung.
Das, ne, hat ja nicht unbedingt nur Nachteile, also
ne? Wenn ihr hören wollt, wozu es da geführt hat, dann hört euch unsere Folge über Papst Alexander III. An.
War das der Herr Borgia?
Das ist der Rodrigo Borgia, genau. Beziehungsweise der Papst der Pornokratie, falls ihr jetzt so ein bisschen hier Clickbaiting haben wollt.
Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge genannt habe, ob das der Partypapst war oder so.
Die Geschichte von Rodrigo Borgia hast du sie genannt.
Ja, das ist ein bisschen,
das könnte man unterwältigend, ne? Ist wahrscheinlich wieder so eine Folge, die nicht gehört wurde von
könnte euch. Man sträflich, eigentlich nochmal dran.
Du meinst im Nachgang nochmal schnell eben ändern.
So. Den Titel, den nach anderthalb Jahren oder zwei oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist. Das ist auch schon ein bisschen
190.
Her. Ach, das geht ja sogar fast.
Naja, da könnt ihr tatsächlich
mit vollem Genuss reinhören, meinst du?
Ja. Alte Shownotes. Eieiei. Ja. Da seht ihr mal hier Kirchenstaat, ne, da führt es dann eben auch zu, sind wir 150 Jahre nach unserem avignonesischen Papsttum. Florenz ist zu dem Zeitpunkt eben eigenständig geworden. Urban, jetzt habe ich die Nummer vergessen, 6 sind wir, glaube ich, gerade, ne? Hatte Bologna an Mailand abgegeben, das ist dann in den 150 Jahren wieder zurückgekommen. Also da hat sich nochmal einiges getan, territorial auf der italienischen Halbinsel. Aber was wir festhalten können, ist eben, die Verwaltung ist so viel besser geworden in der Zeit von des avignonesischen Papsttums, dass diese Päpste, wie eben ein Rodrigo Borgia, dann sich sowohl geldmäßig als auch machtmäßig auf die Leute verlassen konnten, die unter ihnen arbeiteten, und dass die nicht irgendwie alleine in irgendeine Richtung rennen, irgendwas alleine entscheiden. Und damit kann man dann eben auch ein sehr aus heutiger Sicht merkwürdiges Papsttum durchhalten.
Das stimmt. Und das war's mit dem kurzen Ausflug der Päpste kurz in Anführungsstrichen von Rom nach Avignon. Das hat er ja nochmal diverse Fluktuationen gegeben, um das mal so zu nennen. Einer hat es mal kurz versucht, geht leider noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, macht vielleicht meinen Nachfolger dann.
Und man Zeh ins Wasser gehalten.
Ne? Man Zeh in den Tiber, in den römischen Tiber. Und der ist ihm sofort abgefallen und vergammelt. Ja. Dementsprechend. Ja, kann man wahrscheinlich auch heutzutage nicht empfehlen. Ich war noch nie in Rom und habe auch noch nie viel mit dem Tiber zu tun gehabt. Ich glaube, das eine schließt das andere dann aus. Aber, wie schon gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal über die Templer sprechen. Die haben wir, glaube ich, bisher sträflichst vernachlässigt. Also da müssen wir auf jeden Fall mal gucken und uns diese Prozesse auch nochmal genauer ansehen. Das finde ich nämlich auf jeden Fall hochspannend. Vor allem, wie konnte so ein Orden überhaupt zu so viel Macht kommen und zu so viel Geld? Man verortet die ja jetzt eher während den Kreuzzügen. Also da haben die, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Mhm. Was es damit auf sich hat, besprechen wir dann in den Folgen. Und wir müssen natürlich auch, wie wir jetzt schon häufiger gesagt haben, nochmal über das abendländische Schisma sprechen. Also was hat denn dann eigentlich dazu geführt, dass da in Avignon wieder jemand eingekehrt ist und den leeren Papststuhl dort bekleidet hat? Und wie lange hat das gedauert? Wieso, weshalb, überhaupt? Und so weiter und so fort. Das klären wir dann in der Folge. Und ich glaube, das wär's dann, ne? Hast du noch was?
Von meiner Seite aus auch.
Ja. Falls ihr Kritik zu dem Ganzen habt oder Folgenhinweise, Folgenvorschläge, dann bitte an rumlabern@seitenwälzer.de einfach eine E-Mail. Wie gesagt, ihr könnt euch diesen Stream auch als Video on Demand auf Twitch angucken. Den Kanal, dem Twitch-Kanal, dem ihr auch gerne folgen dürft, den findet ihr natürlich auch in den Shownotes ganz oben, wenn ich da richtig informiert bin.
Da bist du richtig informiert, da habe ich ihn jetzt mal gelassen.
Ja, das ist gut, dann findet man den auch recht schnell. Und das heißt, ihr könnt euch also diese ganze Chose auch im Nachhinein angucken mit unseren Visagen, wenn ihr das denn wollt. Ihr könnt es aber natürlich auch so, wie wir... Also die Info hätten wir eigentlich direkt am Anfang geben müssen, ne? Weil...
Nö, jetzt können sie es eigentlich nochmal nachgucken,
finde ich. Ja, jetzt haben die Leute sich das alle angehört und jetzt gehen sie nochmal auf Twitch, ja. Aber nice. Wir weisen darauf hin, das wird nicht der letzte Livestream gewesen sein. Das heißt, wenn ihr auch mal live mit dabei sein wollt, dann gerne dem Twitch-Account, dem Twitch-Kanal folgen, damit ihr mitbekommt, falls wir live gehen. Wir werden das aber auch immer in den Folgen noch ankündigen. Das heißt, wir werden das höchst selten einfach mal so spontan machen. Das Ganze muss ja auch ein bisschen anders vorbereitet werden. Und dementsprechend seid ihr da eigentlich immer up to date. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.